hören Sie jetzt bei Radio Horeb einen Höhepunkt vom letzten Weltjugendtag in Panama. Vielleicht haben Sie ihn ja mitverfolgt hier übers Radio oder über unsere Social-Media-Kanäle. Der hat 2019 stattgefunden unter dem Motto »Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast«. Da kamen rund 120.000 Teilnehmer aus 155 Ländern in das mittelamerikanische Land. 2.300 Teilnehmer waren aus Deutschland mit dabei, darunter 9 Bischöfe. Einer davon war der Passauer Bischof Stefan Oster. Der hat für unsere Jugendlichen damals eine Katechese zur Berufung des Samuel gehalten. Berufung, ein wichtiges Thema auf jedem Weltjugendtag. Samuel antwortet auf den Ruf Gottes: Hier bin ich.
Hier bin ich. Ihr habt die Geschichte vom Samuel vorhin gehört, also aus dem Buch Samuel und von dem jungen Samuel, der in den Tempel gebracht worden ist, um dort Dienst zu tun. Mich hat beschäftigt in dieser Stelle, in dieser Bibelstelle, ein Satz ziemlich am Anfang, den ihr wahrscheinlich noch nicht so, oder vielleicht ist er euch aufgefallen, ich weiß es nicht. Da hieß es, in jener Zeit waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Und ich habe mir dann gedacht, warum ist es so, dass in dieser Zeit, weil eigentlich war ja Israel das Volk Gottes, das ist eine Stelle aus dem Alten Testament, vor der Zeit Davids, Israel war das Volk, das eigentlich das Wort Gottes kennt und immer wieder Worte des Herrn empfängt, und Visionen auch immer wieder hat, prophetische Gestalten erwachsener, aber in dieser Zeit nicht. Wenn man um diese Stelle ein wenig herumliest, dann erfährt man den Grund, warum das so ist. Der Eli, das war der Priester des Tempels, dem der Samuel als eine Art Tempeldiener anvertraut war, der hatte 2 Söhne. Pinhas und Hophni, wenn ihr die Stelle mal in der Umgebung liest, erstes Buch Samuel, Kapitel 3, davor und danach, dann lest ihr, dass die 2 auch Priester waren. Offensichtlich war der Familie des Eli der priesterliche Dienst anvertraut und die waren korrupt. Die haben also die Opfergaben, die die Menschen gebracht haben, für sich gebraucht. Die haben das Opferfleisch selber gegessen, statt zu opfern. Die haben den Kult missbraucht im Tempel. Und meine Lieben, das strahlt, glaube ich, auf alle Gläubigen irgendwie aus. Wie wird der Kult gefeiert? Wie offen sind die Menschen durch die, die beauftragt sind, Mittler zu sein, den Himmel gewissermaßen füreinander, für die Menschen aufzusperren? Wie tief sind die drin und wie gut können die anderen Menschen mit hineinnehmen, sodass gläubige Gemeinschaft entsteht, in die der Herr hineinsprechen kann? Der Herr spricht in gläubige Gemeinschaft hinein, in ein gläubiges, offenes Herz. Und wahrscheinlich machen viele von euch diese Erfahrung, wenn sie jetzt hier sind am Weltjugendtag, dass sie Gemeinschaft erleben und Gemeinschaft des Glaubens erleben, die einander so offen macht füreinander und für das, was Gott zu sagen hat, dass hier hoffentlich Voraussetzungen gegeben sind, dass ihr berührt werdet, dass ihr in eurem Herzen eine innere Regung spüren könnt, weil hier wird wirklich gefeiert, hier wird miteinander geglaubt und ihr habt alle die Erfahrung machen dürfen, wahrscheinlich miteinander glauben stärkt immer den eigenen Glauben. Alleine glauben ist echt oft stressig. Viele von euch sind junge Menschen, wahrscheinlich allein in der Pfarrei oder mit wenigen und uns kommen wenig andere und dort den Glauben begeistert, tief, schön leben, ist echt schwierig. Und hier kommt man auf einmal zusammen am Weltjugendtag mit so vielen zigtausenden von jungen Menschen aus der ganzen Welt und wir leben und feiern Glauben. Da geht einem buchstäblich das Herz auf und in ein offenes Herz Gott hineinsprechen. Ich hoffe so sehr, dass wir nach diesem Tag nicht sagen werden, in jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Sondern ich hoffe, dass ihr berührt werdet, dass ihr für euer Leben Perspektive bekommt, Vision bekommt und sagt, ja, das ist eine Richtung, in die ich gehen will. Da will ich berührt werden, da bin ich berührt worden, da will ich antworten und antworten lernen. Also, gläubige Atmosphäre, ein aufrichtiger Kult, aufrichtiger Gottesdienst schafft offene Herzen und ermöglicht Glauben und ermöglicht Gott, in offene Herzen zu sprechen. Das wünsche ich euch von Herzen. Zweiter Punkt. Hier bin ich, ist das Motto dieser Katechese, das uns aufgegeben worden ist, als Bischöfe, die wir heute die Katechesen halten. Hier bin ich, sagt der Samuel, nachdem er dann nach einer Zeit doch kapiert hat, auch mit der Hilfe des Eli, er ist gemeint und nicht irgendjemand hat da gerufen, der Eli oder jemand anders, sondern er ist gemeint und es ruft Gott in sein Leben. Warum ist dieses Hier bin ich als Motto so wichtig? Es gibt in unserer theologischen Tradition, in unserer gläubigen Tradition ein Wort, das ganz banal klingt, aber aus meiner Sicht ungeheuer entscheidend ist. Das beziehen wir meistens auf den heiligen Thomas von Aquin, der hat gesagt, das Tun folgt dem Sein. Das Tun folgt dem Sein. Warum ist das so wichtig? Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich bin auch immer wieder intensiver mit Jugendlichen zusammen und da ist vor einiger Zeit eine junge Frau dazugekommen und wir haben gespürt irgendwie, das ist ganz besondere junge Frau. Ein Mädchen hat dann gesagt, also die ist tiefenentspannt. Tiefenentspannt. Was meint tiefenentspannt? Ja, man hat das Gefühl, die ruht in sich. Und das, was sie tut, das ist eine Folge ihres Ruhen in sich. Die ist einfach mit sich im Frieden. Und das, was sie tut, worauf sie antwortet, das tut sie nicht umgekehrt. Wisst ihr, wir denken manchmal, unser Sein folgt dem Tun. Also das bedeutet, ich muss jetzt alles das machen und das machen und das machen und das machen. Und dann darf ich endlich mal sein. Im Blick auf den Glauben, ich muss jetzt wahnsinnig viel beten, ich muss ganz oft zum Beichten gehen, ich muss den Rosenkranz rauf und runter beten und dann hat mich der liebe Gott lieb. Und dann darf ich vor ihm sein. Mein Lieben, es ist genau umgekehrt. Der hat dich zuerst gern, und zwar als wärst du der einzige Mensch auf der Welt, und dann folgt vielleicht dein Gebet, dein Glaube, deine Beichte, dein Rosenkranz, was auch immer, folgt dem als Antwort. Du musst nicht zuerst was leisten, dass Gott dich gut findet. Der findet dich jetzt schon gut, und wenn du in diese Erfahrung hineinfindest, dass er dich echt gern hat, dann folgt vielleicht aus diesem Sein dein Tun. Du kannst Gott nicht runterbeten, du kannst ihn auch nicht zu irgendwas zwingen, dass er beeindruckt ist, weil du so großartig betest oder fastest. Gott will einfach nur dein offenes Herz. Und er will, dass du die Erfahrung machst, es ist gut, dass ich da bin. Einfach sein. Ihr alle betet ganz oft das Vaterunser. Und ich frage mich dann, immer wieder frage ich mich auch mich selber, haben wir das schon mal wirklich so gemeint, dass wir einen Vater haben, der uns versorgt? Hast du das Wort Vater schon mal mit ganzem Herzen gesagt? Wisst ihr, jemand, der euch gern hat, der sagt euren Namen ganz anders, als der dich am Bankschalter aufruft oder beim Einwohnermeldeamt oder weiß ich was, beim Sportunterricht. Ne? Huber, Meier, Sepp, Franz, Franziska, weiß ich was. Einer, der dich gern hat, sagt deinen Namen ganz anders, weil da so viel mitschwingt von dem, was er in sich hat und für dich empfindet. Wisst ihr, was das kostbarste Wort ist, das uns Jesus überhaupt geschenkt hat? Das kostbarste Wort ist Vater. Und ich hätte so gern mal gehört, live gehört, wie Jesus Vater sagt. Wisst ihr, wann die Jünger ihn fragen, Herr, lehre uns beten? Ja, nachdem sie sehen, wie er Vater sagt, hören, sehen, spüren, wie er Vater sagt. Und warum wollen sie von ihm beten lernen? Sind doch schon alles fromme Juden, die in die Synagoge gehen und die Schrift kennen. Weil sie wünschen sich, teilzunehmen an seiner Beziehung zum Vater. Dass sie mit ihm lernen, Vater zu sagen. Und meine Lieben, wenn wir da hineinfinden, wenn wir mit dem Herzen lernen, Vater zu sagen, weil er uns liebt, weil wir vertrauen, dass er unser Versorger ist, weil wir vertrauen, dass es im Leben nie so schlimm kommen kann, dass er nicht trotzdem unser Vater wäre und bliebe, dann fangen wir an, aus dem Sein zu leben und nicht aus dem Tun. Dann werden wir nach und nach Menschen, die wissen, dass egal was kommt, ich gehöre zum Vater. Und wie würde sich vielleicht unser Tun, unser Umgang miteinander, wie würde sich der verändern, wenn wir wirklich voller Vertrauen durch die Welt gehen und sagen, Vater, ich weiß, dass du bei mir bist. Ich weiß, dass du mich nie verlässt. Wenn wir mit dem Vater gehen, dann finden wir ins Sein. Umgekehrt, denkt euch in diesem gläubigen Sinn ein Waisenkind, und jetzt sage ich euch, wir sind alle immer wieder als Waisenkinder unterwegs. Da gibt es den alten Adam und die alte Eva in mir. Die hat sich losgesagt, die wollte keinen Vater haben. Und der alte Adam in mir, der muss erst einmal schauen, dass er richtig gut reinkommt, fett drin sitzt und nie wieder raus muss und sich seine Sicherheiten abgreifen muss. Und als allererstes denke ich mal an mich und sonst an niemanden. Und Hauptsache mir geht's gut. Und irgendwann denke ich vielleicht auch nochmal an den anderen. Aber nur, wenn er mir nützt und mir hilft. Und ich muss mich durchsetzen und ich muss schauen, dass ich was erreiche und ich muss die anderen überflügeln und ich muss mich vergleichen und denke mir, um Gottes Willen, der ist größer, schöner, besser als ich. Waisenkindermentalität. Und das ist echt auch nochmal in allen von uns. Ja? Gerade als junge Menschen neigt man dazu, sich ganz gern intensiv zu vergleichen. Und sich denken, Mensch, der hat das besser, die hat das schöner, der und so weiter. Aber meine Lieben, ein Kind des Vaters hat nicht nötig, sich zu vergleichen. Warum? Weil es eh niemanden nochmal gibt, der ist wie du. Du bist unvergleichlich. Keiner ist so wie du. Keiner fühlt, denkt, schaut aus wie du. Keiner hat Gaben wie du. Jeder ist einzig. Einzig, unvergleichlich. In das finden wir hinein, wenn wir realisieren, wir sind Kinder des Vaters und Brüder und Schwestern Jesu, weil eigentlich ist er zuerst und vor allem dafür gekommen, dass wir durch ihn zum Vater finden. Er ist die Tür zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Befreunde dich mit Jesus und du findest in die tiefen Entspannung ins Sein und dann folgt dein Tun dem Sein. Und jetzt, meine Lieben, wie macht man das praktisch? Wie kann man versuchen, so gewissermaßen sich unter den Blick Gottes zu stellen, dass wir die Erfahrung machen dürfen und dass die in uns wächst? Er liebt uns. Also das ist schon mal ganz gut. Gläubige Gemeinschaft von anderen und sich gegenseitig erzählen, was der Herr mit einem macht, sich gegenseitig erzählen, wie der eigene Glaube artikuliert wird, wie wir denn leben, was Jesus in unserem Leben macht mit uns, was uns der Vater bedeutet, was uns Jesus bedeutet, was uns die Mutter Gottes bedeutet. Auch das ist nochmal eine wichtige Dimension, weil die war gewissermaßen das Kind schlechthin nach Jesus. Ja, sie hat als erste Erlöste in diese Gemeinschaft gefunden und wir dürfen es mit ihr. Aber jetzt, wie geht es? Also Gemeinschaft von Glaubenden ist ganz wichtig, ganz gut. Aber ich möchte dich einladen, dass du jeden Tag eine Übung machst, wo du dich einfach ein paar Minuten meistens ist erfahrungsgemäß die Zeit nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen die beste. Nimm dir ein paar Minuten und werd einfach mal still. Weißt, die oberen Schichten deines Herzens, die gehören meistens dem Adam und der alten Eva, die irgendwie unruhig ist, in der Oberfläche lebt, sich dauernd ablenken lässt von allen möglichen Dingen, sich dauernd vergleicht, sich dauernd fragt, was muss ich noch alles erreichen, machen, gegen wen muss ich mich durchsetzen. Die tiefen Schichten unseres Lebens, unseres Herzens, da fängst du an, nach Hause zu kommen. Aber du musst diese tiefen Schichten öffnen, pflegen. Du brauchst eine Zeit der Stille. Nimm dir eine Zeit der Stille. Und dann stell dir vor, der Vater schaut dich an. Und zwar, also wenn ich sage, stell es dir vor, er tut es nämlich gerade. Ne? Er ist immer da und schaut dich immer an. Und er schaut dich an, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt. Sagt der heilige Augustinus, großer Kirchenlehrer. Du, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt. Und er hat dich echt gern. Also er hat dich ja gemacht. Du bist sein Kunstwerk. Du lebst zwar nicht immer so, als wärst du sein Kunstwerk. Ja? Bischöfe auch nicht, Pfarrer auch nicht, Ordensleute auch nicht. Wir bemühen uns, gell? Es geht nicht immer nur gut. Aber du bist sein Kunstwerk. Und lass dich einfach mal ein paar Minuten anschauen unter dem Blick des Vaters und denk dir, Herr, du bist da. Vater, du bist da und ich darf dein Kind sein. Und dann erzähl ihm etwas von deinem Tag, was dir gelungen ist, was blöd gelaufen ist, wo du vielleicht nicht so ganz in Ordnung dich verhalten hast, wo du dankbar sein kannst für das, was gut gelaufen ist, wo du Freude empfunden hast. Dank deinem Vater für alles, was du empfunden hast und erleben durftest. Und dann lies vielleicht noch einen Schrifttext. Frag dich, wie Jesus in diesem Schrifttext handelt, in der Bibel, besten aus dem Neuen Testament, was das mit deinem Leben zu tun hat, was es dir sagen könnte. Lass dich ein. Und dann am Schluss betest du noch vielleicht für Menschen, die, von denen du ahnst, dass sie das Gebet brauchen. Betest der Vater unser, ein Ave Maria, und dann ist gut. Jeden Tag ein paar Minuten. Ich verspreche dir, wenn du das regelmäßig machst, und das Regelmäßige ist das Ding, ne? Meistens sagen wir beten, wenn wir halt Lust drauf haben. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinnshit, weil der alte Adam meldet sich gewaltig und wir haben nie so wirklich Lust auf einfach nur beten. Das heißt, die Treue ist echt wichtig und wenn du es treu machst, jeden Tag, verspreche ich dir, du wächst ins Sein und weniger ins Machen müssen, damit Gott dich vielleicht liebt. Du wächst im Sein. Hier bin ich. Und in das offene Herz kann Gott immer besser hineinsprechen. Und der zweite Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist, ich möchte dich bitten, jeden Tag, am besten jeden Tag, irgendwas zu tun für einen anderen oder irgendeinen Dienst zu tun, wo du sagst, das mache ich jetzt nur für den Herrn. Das mache ich jetzt nicht einfach, weil es mir was bringt. Ich mache es nicht einfach, weil ich was davon habe, sondern ich fühle mich vielleicht angesprochen und es macht gerade keiner oder da ist vielleicht jemand, den du unsympathisch findest, aber wo du das Gefühl hast, der wird sich trotzdem freuen, wenn du mit ihm redest. Da ist vielleicht jemand, der deinen Besuch erwartet, die kranke Oma, aber dir ist es zu langweilig oder zu blöd, dahin zu gehen, weil du viel Besseres zu tun hast. Oder, weiß ich was, beim Abspülen helfen, mal das Klo putzen zu Hause. Irgendetwas tun, wo du nicht automatisch was davon hast, sondern du tust es aus Liebe zu Gott. Warum ist das wichtig? Weil du da auch über dich hinausgehst. Du bist bei der Sache, bei dem anderen Menschen und du schaust ganz von dir weg. Und wenn du ganz von dir wegschaust, ist dein Herz nicht in sich gekrampft, sondern offen und auch da kann Gott reinsprechen. Also die eine Bewegung nach innen ist die wichtige, um ins Sein zu kommen und in die andere Bewegung zu kommen, etwas zu tun, was du nur für ihn tust, aus Liebe zu ihm oder weil du möchtest, dass ihm auch gedient wird, einfach weil er Gott ist. Wisst ihr, So reift nämlich auch unser gläubiges Leben und unser Beten, weil wir ganz oft, wenn wir beten, haben wir halt Wünsche für uns. Und wir beten, dass es uns gut geht. Und wir beten, dass wir gute Gefühle haben und so weiter. Und auch mal etwas zu tun, wo es nur um ihn und um den anderen geht und nicht um mich. Das ist, glaube ich, richtig wichtig. Vor allem in einer Zeit wie unserer, in der die Egoismen nicht weniger werden, sondern immer mehr. In der die Menschen tendenziell immer mehr an sich denken. Auch das Engagement in der Jugendarbeit, in der Jugendgruppe, im Verband ist wichtig. Und auch dort sich einzubringen und Dinge zu tun, die vielleicht sonst keiner tun will. Das ist ganz wichtig. Das öffnet dir das Herz und dann findest du hoffentlich hinein in die Erfahrung, hier bin ich. Wisst ihr, Gott, der Name Gottes, den er offenbart im Alten Testament, im Buch Exodus, der Name Gottes heißt, ich bin der, ich bin da. Kannst du auch übersetzen, ist auch der, hier bin ich. Und wir neigen dazu, in unseren Gedanken, Gefühlen so oft in der Vergangenheit zu leben oder in der Zukunft zu leben. Also, ich habe die und die Prüfung vor mir und ich muss unfassbar viel drauf lernen und ich kann mich überhaupt nicht auf hier und jetzt konzentrieren. Oder ich bin geärgert worden oder verletzt worden und es beschäftigt mich dauernd. Also, in unseren Gedanken und Gefühlen sind wir oft nicht so wirklich da. Aber Gott ist der, ich bin da. Wenn du ihm begegnen willst, ist es wichtig zu lernen, da zu sein. Mehr zu sein, als zu tun und in ihm zu wachsen, im Vater im Himmel, der dich mehr als alles andere liebt auf der Welt. Dankeschön.
Die Katechese von Bischof Stefan Oster an die Jugendlichen beim Weltjugendtag 2019 in Panama. Sie hören Radio Horeb, ihre christliche Stimme in Deutschland. Ja, der Höhepunkt vom letzten Weltjugendtag, den haben wir hier für Sie rausgesucht. Aktuell findet nämlich die Weltjugendtagsreise nach Portugal statt. Wir sind wieder für Sie unterwegs. Radio Horeb und Radio Maria sind für Sie in Lissabon, Portugal, für Sie vor Ort und berichten live. Mein Name ist Nadja Neubauer. Und hier geht's jetzt noch weiter mit unserem Höhepunkt von 2019. Im Anschluss an die Katechese von Bischof Oster konnten die Jugendlichen ihre Fragen stellen.
Wir haben das Thema Hier bin ich und sie haben gesagt, jeden Tag wieder neu sein Hier bin ich sagen. Wie machen Sie das denn ganz praktisch?
Ja, ganz praktisch. Also ehrlich gesagt, ich habe das große Glück, ich lebe in einer Wohngemeinschaft und da leben noch drei Leute mit mir und die sind alle interessiert am gemeinsamen Leben im Gebet. Und das muss ich ehrlich sagen, als Priester möchte ich eine substanzielle Zeit meines Tages beten und die Gemeinschaft, mit der ich lebe, die hilft mir dabei, weil da lernt man relativ leicht treu zu sein, weil man weiß, die anderen sitzen jetzt da. Ne? Also einfach nur als Beispiel, ich komme aus dem Büro heim, habe die volle Aktentasche und meine innere Mentalität wäre jetzt, okay, schnell an den Schreibtisch, das Zeug noch abarbeiten, dann ist 22 Uhr und dann bist du hundsmüde. Nein, ich weiß aber, die anderen drei sitzen jetzt da und beten die Vesper und wir feiern eucharistische Anbetung auch noch. Okay, ich gehe hin, lass die Aktentasche stehen und gehe mit ihnen zum Gebet. Das mache ich früh und abends mit meiner Gemeinschaft und natürlich, ich habe auch noch das Stundengebet und auch das persönliche Gebet und ich bete auch relativ regelmäßig den Rosenkranz, ganz selten oder eher selten einen ganzen, sondern immer eher, wenn ich im Tag so zwischendrin von A nach B gehe oder irgendwas tue, wo man nicht so viel denken muss. Dann bete ich Rosenkranz irgendwie so automatisch. Ich habe da immer so einen kleinen in der Tasche und dann fängt es an, es betet in mir so sozusagen. Ne? So, das sind so die Dinge. Aber am meisten hilft mir die Zeit der Stille in der Anbetung in der Gemeinschaft. Das ist das, was mir am meisten stärkt.
Es heißt ja in der Bibelstelle, die wir gehört haben, dass in jenen Tagen, so wie Sie es auch gesagt haben, Worte des Herrn selten waren. Was war das Besondere an Samuel, dass er in diesem Kreis, wo es eigentlich schwierig war, auch für ihn wahrscheinlich. Vielleicht waren Piñas nicht ganz so nett zu ihm und der andere, Hofni. Was war das besondere Wesensmerkmal an Samuel, dass Gott trotzdem zu ihm gesprochen hat?
Ich kannte ihn nicht persönlich. Aber ich meine, um Samuel gibt es ja die große Geschichte der Verheißung. Die Hannah hat ihn ja empfangen, nachdem sie vorher keine Kinder hatte und schwer darunter gelitten hatte und im Tempel herzzerreißend gebetet hat. Und dann hat sie ihn dem Eli übergeben. Und ich kann mir vorstellen, also das wäre jetzt so eine mögliche Antwort, das innere Sein im Tempel, das beständige Sein im Tempel. Ne? Ich glaube auch, wenn jetzt, selbst wenn der Kult korrupt ist und selbst wenn der Gottesdienst schlecht oder unandächtig oder irgendwie gefeiert wird, Gott ist ja trotzdem da und Gott geht trotzdem mit. Das heißt, auch im Alten Bund ist der Tempel immer noch der Aufenthaltsort der Gegenwart Gottes und er ist dauernd da. Das ist auch für mich eine richtig herausfordernde Frage, wenn ich das gleich anschließen darf. Wie gelingt es uns heute, auch in einem inneren Sinn zu bleiben? Ich erzähle gerne eine Geschichte, die mir vor einiger Zeit untergekommen ist. Ich habe einen Kirchenmusiker bei mir gehabt, einen hauptberuflichen Kirchenmusiker. Der hat mir die Geschichte erzählt, dass Kirchenmusik sein Leben ist, seine Berufung ist. Er sich da aus als betender Mensch, als verkündigender Mensch. Das ist so. Und er ist, was mich eigentlich, das hat mich natürlich gefreut, aber was mich eigentlich mehr interessiert hat, der war so Mitte 40, hat noch drei Geschwister, sehr gläubige Familie eigentlich von den Eltern her. Die drei Geschwister so ähnlich alt wie er und alle sind weg vom Glauben, weg von der Kirche. Und ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mir mal ganz ehrlich, wenn Sie nicht Kirchenmusiker geworden wären, sondern Lehrer oder Journalist oder Anwalt, irgendwas, wären Sie dann noch dabei? Dann hat er mir gesagt, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Das heißt, meine Frage ist, wie gelingt es uns heute in einer Gesellschaft, die für den Glauben insgesamt schwieriger wird, wenn nicht mehr alle wie selbstverständlich dabei sind, trotzdem zu bleiben? Also dieser Kirchenmusiker hat für sich eine Lebensform gefunden, die ihm irgendwie Ausdruck seines ganzen Lebens war. Und das hat ihm geholfen, mit Gott in Verbindung zu bleiben, ein betender Mensch zu bleiben, mit Worten der Schrift, weil in den Texten der Kirchenmusik kommen die Worte der Schrift vor, zu bleiben. Und das beschäftigt mich sehr im Blick auf unsere jungen Menschen, im Grunde für alle meine Pfarreien oder Gläubigen. Wie gelingt es heute zu bleiben? Weil die Sogwirkung der Gesellschaft, vor allem auch der jungen Lebenskultur, tendiert eher weg von Glauben und Kirche. Deswegen ist zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, Gruppenerfahrung ganz wichtig, dass wir merken, es gibt andere, die uns auch, die mitgehen, die ein ähnliches Interesse haben. Also engagiert euch in den Gruppen, aber haltet wirklich auch dann dort die Glaubensfrage wach. Die Beziehung zu Christus ist die wichtigste Beziehung unseres Lebens. Sagt nicht einfach der Bischof, sagt er selber. Er sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Das heißt, wie finden wir eine Lebensform in Gemeinschaft und alleine, die es hilft zu bleiben? Beim Samuel, der war irgendwie dauernd da. Und glaube ich, ne? So. Ich weiß nicht, ob Ihnen das genügt. Aber das ist eine Frage. Ich bitte euch, nehmt die auch mit. Wie gelingt es mir zu bleiben? Ihr macht jetzt hier den Schwung Weltjugendtag. Wow, es sind so viele junge Leute, die alle gläubig sind. Wir sind nicht alleine, es gibt viele. Und daheim kommt dann irgendwie der Glaubenskater danach. Keiner macht mehr mit. Stimmt das eigentlich alles oder war das nur Euphorie, was wir da erlebt haben? Nee, es ist keine Euphorie. Also, oder es ist viel mehr als nur Euphorie. Ja? Überlegt euch, wie ihr das pflegen könnt, wie ihr es mitnehmen könnt, wie ihr bleiben könnt. Ja,
ja, ich habe folgende Frage. Wie können wir in der heutigen Zeit unterscheiden lernen, was die Stimme Gottes ist? Vielleicht machen wir ja auch auf, wie der Samuel, hören was und denken, war das jetzt Gott oder war das nicht Gott? Wer ist unser Eli, der uns sagt, hey, hier, na, so kannst du es prüfen, ist es Gott?
Danke. Ganz wichtige Frage. Zunächst mal ist, glaube ich, Gott ist nicht einer, der, sagen wir mal so, aufploppt und wieder verschwindet. Ich glaube, es gibt sowas wie eine Kontinuität von Sehnsucht in unserem Herzen. Also wenn irgendeine Erfahrung, wo ich spüre, das mache ich nicht alleine aus mir selber, wenn die immer wieder kommt, wenn es mich immer wieder berührt, wenn ich immer wieder, dann würde ich dieser Spur folgen. Das ist mal ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, ist das, was ich meine zu hören oder was mir gesagt wird, hat es was mit dem Evangelium zu tun? Also entspricht es auch dem Wort Gottes? Entspricht es dem Wort Jesu? Oder ist es irgendwie wildes Zeug, was ganz fern ist vom Glauben der Kirche, vom Evangelium? Solche Dinge. Also und ich glaube auch, dass es nötig ist, eine innere Haltung zu finden, die still wird, weil in der Stille hört man das besser. Also wir, glaube ich, haben den Auftrag als Christinnen und Christen, Menschen der Stille zu werden. Das hilft uns besser, die Geister zu unterscheiden. Und dann würde ich in jedem Fall, wenn ich was suche, eine bestimmte Lebensentscheidung treffe, würde ich in jedem Fall jemanden suchen, der geistlich erfahrener ist als ich und mir hilft. Es muss nicht unbedingt jemand sein, aber in jedem Fall jemanden, der gläubig ist, wo ich das Gefühl habe, dem geht es jetzt nicht um sein Interesse an mir, sondern dem geht es wirklich um dich, ne? Also um den anderen als anderen. Und dem gehen und die Dinge ehrlich und offen besprechen, so offen wie es geht. Wenn ich solche Dinge zusammennehme, dann zeigt sich schon nach und nach die Spur. Aber Gott ist auch verlässlich. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, oh, ich habe den Traum gehabt, ich muss morgen in die Wüste gehen und als Einsiedlerin leben oder, keine Ahnung, nach Afrika und armen Kindern helfen, und es macht Ihnen sofort Angst. Also Gott ist niemand, der Angst macht. Gott ist niemand, Gott ist einer, der Türen öffnet und Verheißungen hat. Manchmal Unruhe, das glaube ich schon, ne? Dass ich irgendwie in einem alten Leben stecke, wo ich viel Zeug mache, was ich eigentlich gar nicht wirklich machen will. Das macht mich vielleicht unruhig und in dem Sinn ängstlich. Aber Gott macht keine Angst. Gott ist ein befreiender Gott. Gott sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin es. Ja? So ein paar Hinweise, das müsste man tiefer besprechen, ja.
Also zwei Fragen, die eine gleich dazu anschließend. Sie haben gesprochen von der Stille.
Ja.
Und ich mache immer die Erfahrung, wenn ich in die Stille gehe, dass auf einmal tausend Gedanken kommen, ja, die gar nichts mit der Stille zu tun haben. Wie bekommt man das weg?
Gar nicht.
Immer gehen?
Gar nicht.
Was ist halt so das?
Gar nicht, vor allem wenn man es nicht wegkriegen, wenn man es mit Gewalt wegkriegen will, kriegt man. Ist so ähnlich wie, ich will unbedingt einschlafen, schlafe ich schon? Nee, ich schlafe noch nicht. Also jetzt will ich unbedingt einschlafen, schlafe ich schon? Nee, ich schlafe noch nicht. Sie kriegen es gar nicht weg. Am besten sagen, na, ihr wilden Gedanken, seid ihr schon wieder da? Wie schön, ich will trotzdem still werden. Also eher sie umarmen wie ungezogene Kinder und trotzdem da bleiben und trotzdem immer wieder innerlich auf den Herrn schauen, innerlich immer wieder bezogen sein auf ihn und sagen, es geht mir aber jetzt um dich. Okay, ich bin wieder abgelenkt, ich bin auch abgelenkt. Ne? Und Treue ist wichtig, glaube ich, wichtiger als Gedankenbeherrschung. Ne? Gelassen damit umgehen, und manchmal ist es ja auch gut, wenn es alles kommt und dann noch ein bisschen sitzen bleiben, dann kommt man vielleicht noch tiefer in die Stille. Aber da darf man auch behutsam sein mit sich selber.
Und die zweite Frage ist, Sie sprechen über die Reinheit des Kultes oder über die Ehrlichkeit des Kultes. Und meine Frage ist, wie können wir dem beihelfen in einer Zeit, wo wir einmal Beziehungen haben? Ein Freund mir erzählt, in Österreich schätzungsweise 10-20% der Zusammenpriester, die Beziehungen haben, Kindermissbrauchsfälle, Sachen, wo noch immer Dinge vertuscht werden, wo der Deckmantel des Schweigens drüber gehalten wird und wo ich mich immer gegenüber meinen Freunden rechtfertigen muss, wo ich auch sage, hey, mich regt das so auf, mich zipft das so an, ich verstehe es auch nicht, warum. Und am liebsten wäre es bei der Kirche, ich würde einfach über alle drüber fahren und sagen, okay, wir decken das einfach mal auf und sprechen, machen einfach mal einen kleinen Tisch.
Ja.
Und wie können wir da mithelfen?
Ganz schwierige Frage, aber zunächst der tröstliche Teil der Antwort. Die 12 Freunde, die sich Jesus ausgesucht hat, hat da erzählt das Evangelium, dass es im Grunde eine Geschichte von Versagen ist. Also ganz häufig also erzählt Jesus ihnen was und sie kapieren es nicht. Ganz kurz, nur ein Beispiel von vielen, ganz kurz vor, bevor er nach Jerusalem geht, wo es ihm wirklich dreckig geht, gell, kommt die Mama von den beiden Donnersöhnen, Johannes und Jakobus, und die Mama bittet jetzt darum, dass die links und rechts von ihm auf dem Thron sitzen dürfen. Und er sagt, Freunde, ihr habt überhaupt noch nicht verstanden, worum es mir geht, zum Beispiel. Ne? Oder sie gehen im Lukas-Evangelium auf Jerusalem zu und sie kommen in ein Dorf und da folgen sie ihnen. Und dann sagen auch die zwei, glaube ich, wieder, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel kommt und alle vernichtet. Gell? Alle. Feuer vom Himmel. Frauen, Kinder, Häuser, alle. Und heißt es nur, er dreht sich um und wies sie zurecht. Oder das wichtigste Gebetstreffen der Weltgeschichte. Jesus geht auf dem Ölberg, nimmt seine drei tollsten Freunde mit und ist dabei, Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Und sie schlafen ein. Und ihr wisst ja, das Evangelium erzählt, dass er Blut geschwitzt hat. Und ich stelle mir vor, wie fertig er nach dem ersten Mal zurückkommt und sie wieder da pennen sieht und sagt, Freunde, mir geht's echt dreckig. Könnt ihr nicht mal einfach nur mit mir beten? Jetzt, gell, das ist. Und er kommt wieder und sie pennen wieder ein. Also, das zunächst mal die großen Apostel, auf deren Schultern wir stehen. Wir sind die apostolische Kirche. Der Herr hat ihr Leben dann schon verändert und sie zu Märtyrern werden lassen, auch fast alle. Aber die sind alle keine Heiligen zunächst. Später schon geworden, Gott sei Dank. Dafür ist die Kirche da, dass wir aus Sündern zu heiligen Frauen und Männern werden, die mit dem Vater leben. Aber wenn wir alle schon Heilige wären, auch die Priester, auch die Bischöfe, dann bräuchte es keine Kirche mehr. Das nimmt uns freilich nicht aus der Verantwortung. Ne? Aber das sage ich zunächst mal nur als Trost. Es war immer so, Frauen und Männer in der Kirche, die Verantwortung hatten, auch korrupt waren. Und jeder, der in sein Herz schaut, weiß, dass es in ihm auch Korruption gibt. So ist es. So sind wir. Die andere Sache ist die Frage, wenn ich die Erfahrung machen würde, ich bin Gemeindemitglied mit einem Priester, wo ich das Gefühl habe, der lebt nicht seinem Gelübde entsprechend oder wie auch immer. Das Gebet für ihn ist wichtig. Vielleicht, wenn es der Kairos ergibt, das behutsame Ansprechen unter vier Augen, vielleicht, aber beten für ihn, mit ihm gehen. Ich weiß nicht, ob, wenn der Skandal groß ist, dann muss man es vielleicht auch in der Gemeinde sagen oder wie es im Evangelium steht, eben dann ihn zu zweit oder zu dritt zur Rede stellen. Ich hoffe natürlich schon, dass das, was die Kirche zurzeit durchmacht, dass das auch einen Reinigungsprozess insgesamt ergibt. Ja, die Kirche hat vertuscht und ja, die Kirche hat gerade in dieser Missbrauchsgeschichte viel Schuld auf sich geladen, auch als System. Und ich glaube schon, dass wir da dabei sind, das aufzuarbeiten. Und die Verantwortlichen, die ich kenne, haben auch einen guten Willen dafür. Christus bleibt trotzdem da. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen im Sinn von dem, was alles passieren muss und was wir machen. Ich will eher Hoffnung machen im Sinn von, der Herr ist da. Und interessanterweise sind die Leute, die für die Kirchengeschichte ganz wesentlich waren, in der Regel nie so sehr die Amtsträger, sondern immer die heiligen Männer und Frauen, die angefangen haben, radikal das Evangelium neu zu leben. Die Also im Grunde jeder von euch, ne, der Papst, der Erzbischof von Panama hat gestern dazu aufgerufen, dass jeder Mensch berufen ist, heilig zu werden. Jeder Christ zumal, weil das ist unser Leben. Mach die beste oder lass den Herrn die beste Version von dir entstehen. Also er will, dass aus deinem Leben das Beste wird und die beste Version von dir selbst bringt der Herr in dir hervor. Und wenn wir das anfangen, dann reinigen wir alle miteinander die Kirche. Ja? Also, aber es ist ein schwieriges Thema. Danke.
Immer wieder ist es zumindest bei mir so, dass ich für ein Anliegen wirklich bete und dann passiert genau das Gegenteil. Wie gehen Sie mit den Erfahrungen um oder mit den Erlebnissen um, wenn Sie das Gefühl haben, Gott erhört jetzt nicht mein Gebet?
Ehrlich gesagt, Mich tröstet am allermeisten der Herr selbst, der in der schwierigsten Situation seines Lebens den Vater gebeten hat, nimm diesen Kelch von mir. Jesus selber betet und sagt natürlich, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Aber er leidet tiefste Qualen und betet, dass, wenn es möglich ist, dieser Kelch an ihm vorübergehen sollte. Jesus selbst, der Gottmensch, betet dieses Gebet. Und es kommt anders, weil er will, dass der Vater, seinen Willen bekommt. Theologisch oder philosophisch denke ich mir manchmal, denk mal zurück, was du dir schon alles gewünscht hast im Gebet. Und vielleicht heute aus dieser Perspektive denkst du dir, Gott sei Dank hat der liebe Gott nicht alle meine Wünsche erfüllt. Also wir sind manchmal wie Kinder, die am liebsten den ganzen Tag Gummibärchen essen würden. Und dann sagt die Mama, nee, hier iss mal den Apfel, der ist echt gesund. Und wir halten die Mama für eine Tyrannin, die uns quält, weil sie uns nicht die ganze Tüte Gummibärchen gönnt. Ja? So ist manchmal auch unser Gebetsleben. Aber das sind jetzt Beispiele für etwas, was nicht besonders dramatisch ist und nicht für, weiß ich was, schwere Krankheit oder leidende Kinder oder sowas. Ich kann damit nie anders umgehen, als sagen, Herr wird schon seinen Sinn haben, weil ich glaube, dass die ganze Welt Sinn hat, weil du sie trägst. Und von dramatischen Situationen, die ich selber erlebt habe in meinem Leben, habe ich schon oft erlebt, dass danach aus dem Leiden des Menschen erlebt haben, was ganz Gutes erwachsen ist. Also ich habe zum Beispiel jemanden in meiner engsten Verwandtschaft mit schwerster Behinderung. Und daraus ist ein Werk entstanden, wo sich unglaublich viele Menschen für Menschen mit schwerer Behinderung engagieren, von dem ich glaube, dass das gesegnet ist. Ne? Aber nochmal, das beantwortet nicht alle Fragen. Es ist eines der theologisch schwierigsten Probleme, weil der Herr sagt, betet und ihr werdet empfangen, wo zwei oder drei in meinem Namen und so weiter, kennen wir die Stellen. Aber in diesem weiten Horizont würde ich das sehen. Am meisten tröstet mich der Herr.
Ich habe oft das Gefühl, gerade bei uns jungen Christen, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind, bei zum Beispiel unseren nichtgläubigen Freunden oder so, dass oft so die Annahme ist, hey, ja, voll cool, was du machst, aber, oder halt, wenn sie jetzt sagen, radikal leben, radikal die Liebe leben, radikal den Glauben leben, ist dieses, hey, voll cool, was du machst, aber das machst du ja, weil du Christ bist. Also das ist jetzt irgendwie gefühlt, dass gerade das Leben als gläubiger junger Christ total irgendwie Authentizität verliert. Oder eher so dieses Ja-Sen halt. Und da wird halt gar nicht mehr wahrgenommen, wie Gott halt, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie ausdrücke, wie Gott halt die Wirkung auf unsere Realität hat. Und nicht nur eben, wie Sie sagen, das tun, weil wir an Gott glauben, sondern eben, weil halt Gott durch uns wirkt. Wie können wir eben zum Beispiel in der heutigen Gesellschaft, wie der Jakob gesagt hat, diese Authentizität, diese Realität Gottes den Leuten näher bringen, ja, und halt Gottes Wirken zeigen, oder dass es eben für die abgestempelt wird, so ja, die Christen halt.
Also, dass wir abgestempelt werden, wenn wir radikal sind, das gehört zum Evangelium. Wir wissen nicht, warum es so ist, aber der radikalste, authentischste, glaubwürdigste Mensch, der je gelebt hat, war Jesus. Und der hat gar nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit machen müssen. Die Leute haben von ihm gehört, aber die einen haben, je näher sie ihm gekommen sind, kapiert, wer das ist und sind quasi innerlich niedergefallen und haben angebetet und die anderen wollten ihn umbringen. Viel mehr gab es nicht dazwischen. Und der Glaubwürdigste, der je gelebt hat, musste sich anhören, er wiegelt das Volk auf, er ist verrückt geworden, er hat es mit den Huren und mit den Zöllner und er ist vom Teufel besessen. Steht alles im Evangelium, der glaubwürdigste Mensch, der je gelebt hat. Das heißt, ich kann einfach nur appellieren, versucht glaubwürdig zu sein. Ja, dann weht euch auch der Wind ins Gesicht. Aber das macht euch vielleicht vor anderen gerade erst recht glaubwürdig, weil wenn wir dem Wind standhalten, und zwar in Liebe standhalten, dann wird es noch anziehender. Wir haben in der Jugendsynode ganz häufig darüber gehört und darüber diskutiert, dass junge Menschen authentische Begleiter und Begleiterinnen wollen, authentische Christen. Und wisst ihr, meine große Frage ist, wie wird man eigentlich authentisch? Also Jeder meint vielleicht, er ist es, aber wir sind es auch nicht so einfach. Wie wird man denn ein authentischer Mensch? Und da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder nichts anderes sagen, als wenn ich die Erfahrung machen darf, ich komme nach Hause, ich bin getragen, ich muss mir nicht meinen Boden permanent selber unter die Füße schaffen, damit ich drauf stehen kann, sondern ich bin gehalten. Das weiß man schon aus der Kinderpsychologie. Ein Kind, ein kleines Kind, das sich gebunden weiß, das kann viel freier und authentischer und offener auf die Welt zugehen, als ein Kind, das weiß, Mama ist jetzt wieder nicht da oder Mama hat mich gehauen, weil ich mich falsch verhalten habe oder Mama hat irgendwas. Wenn ein kleines Kind sich getragen weiß, das kann, das hat, weiß man, ein Eroberungsverhalten der Welt gegenüber, das viel ehrlicher ist als bei Kindern, die dieses Bindungssicherheit nicht haben. Und jetzt übertragen Sie das auf unseren Glauben. Wenn wir Bindungssicherheit haben, wenn wir wissen, wir haben einen Vater, stehen wir auf dem Grund und müssen uns den nicht dauernd selber sichern und können authentisch in die Welt geben. Das macht uns am authentischsten. Und das wünsche ich euch allen. Danke für die guten Fragen.
Bischof Stefan Oster aus Passau hat die Fragen der Teilnehmer beim Weltjugendtag 2019 in Panama beantwortet, im Anschluss an seine Katechese. Ein Höhepunkt aus dieser Zeit. Aktuell findet der Weltjugendtag in Lissabon statt. Radio Horeb und Radio Maria sind wieder mit einer Gruppe der Jugend 2000 und des Bistums Augsburg unterwegs und holt auch diesen Weltjugendtag für Sie ins Wohnzimmer. Folgen Sie uns gerne auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Bis zum 12. August sind wir für Sie unterwegs und berichten live aus Portugal. Mehr zum Weltjugendtag in Lissabon und der Reise der Jugendlichen gibt's auf unserer Homepage hore.org. Am Mikrofon Nadja Neubauer.